fast 1 Billion Euro. So hoch sollen die beiden Sondervermögen sein, die die Unionsparteien und die SPD gerne einrichten möchten. Nach dem 100 Milliarden Euro starken Sondervermögen für die Bundeswehr sollen nun nochmal fast 10-mal so viele Schulden hinzukommen. Ebenfalls für Verteidigung, aber auch für Infrastrukturmaßnahmen. Und die Schuldenbremse? Das für Friedrich Merz so wichtige Thema scheint nun doch nicht mehr ganz so wichtig. Die aus dem Sondervermögen folgenden Investitionen könnten jedoch die deutsche Wirtschaft zunächst ankurbeln und wie ein großes Konjunkturprogramm wirken. Dennoch muss auch die Finanzierung geklärt werden. Derweil zeigen sich die Märkte nervös. Nasdaq und S&P 500 sind schon im Minus in diesem Jahr. Und dann gibt es da noch Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland, die Fortschritte an der geopolitischen Seite für die Märkte bringen könnten. Was ist los in Amerika? Was bedeutet der Ausverkauf der deutschen Bonität für die Zinsen? Muss die EZB reagieren? Und woher kommt das ganze Geld für die Sondervermögen? Und was bedeutet das alles für die Anlegerinnen und Anleger? Viel mehr Fragen als sonst, aber wir sprechen drüber. In dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 13.03.2025 und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Hallo, Dirk. Und wir haben wirklich eine besondere Situation. Die letzte anderthalb Wochen, zwei Wochen ist sehr viel passiert. Es ist irre dynamisch. Die Politik wird sozusagen Tweet by Tweet gemacht. Was vormittags gilt, gilt nachmittags nicht mehr. Und das ist für uns natürlich auch spannend. Wir sollten überlegen, ob wir den Podcast nicht alle 3 Tage machen.
Ja, wir machen uns ja vorher schon immer so ein bisschen Gedanken, über was wir eigentlich sprechen wollen. Ich sammle auch so ein bisschen die Themen und unsere letzte Folge ist ja nun schon ein bisschen her, Bundestagswahl. Mir kommt es ehrlich gesagt fast vor wie 2 Monate oder so, weil alles, was seitdem passiert ist, so verrückt war. Und ich weiß ehrlich gesagt auch manchmal gar nicht so genau, wo wir jetzt heute anfangen sollen. Und es kann ja auch sein, dass in wenigen Stunden vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, schon wieder zurückgenommen wurde, überholt ist oder irgendwas passiert ist. Angefangen hat das ja irgendwie alles vor 14 Tagen oder vor gut 14 Tagen mit der Pressekonferenz im Weißen Haus mit Zelensky, der da mehr oder weniger in der Weltöffentlichkeit bloßgestellt worden ist. Und danach ist einiges in Bewegung gekommen und einiges auch schon wieder zurückgenommen worden und irgendwie, weiß ich nicht, ist alles ein bisschen schwieriger. Lass uns doch mal irgendwie da beginnen, was für uns jetzt so wichtig ist, mit Deutschland vielleicht mal vorneweg. Das Wort Sondervermögen, das haben wir ja schon mal gehört. Da ist ja schon mal eins beschlossen worden, 100 Milliarden Euro war das groß. Und wir kennen das Wort Sondervermögen ja auch, also wir beide hier bei der DK kennen das ja auch aus einem ganz anderen Zusammenhang. Das ist nämlich eigentlich die korrekte Bezeichnung rechtlich gesehen für die von uns gemanagten Investmentfonds. Das sind ja auch Sondervermögen. Das wird jetzt aber halt auch immer in diesem politischen Kontext benutzt. Und vielleicht erklären wir erstmal kurz, warum das Wort Sondervermögen nun so en vogue zu sein scheint in der Politik und was hinter so einem Sondervermögen denn steckt überhaupt.
Ja, das ist ja ziemlich einfach. Also bei uns, bei dem Investmentfonds steckt im Sondervermögen Vermögen und beim Staat steckt hinter dem Wort Sondervermögen stecken Schulden. Das ist erstmal der Unterschied. Für die Bedeutung im politischen Raum ist natürlich eher der andere Teil des Wortes, nämlich Sonder, das Wichtigste. Wir sind ja hier in einem Teil, dass der Staat in den letzten Jahren jetzt mehr sieht, dass er Aufgaben hat, die er aus dem normalen Haushalt nicht stemmen kann. Das geht los beim Klima, über die Infrastruktur und jetzt ist die Verteidigung dazugekommen seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren. Und das überfordert eben die Möglichkeiten der Finanzpolitik. Weil wir eben eine Begrenzung der Verschuldung haben über unsere Schuldenbremse. Das ist die Situation und bisher hat es eine Diskussion gegeben, brechen wir jetzt die Schuldenbremse auf, dann bräuchten wir auch kein Sondervermögen, dann könnte man das alles in die Haushalte reinpacken. Das hat man bisher eben nicht gemacht, so war die politische Konstellation nicht, auch weil die CDU mal gesagt hat, nee, das kommt mit uns nicht in Frage. Deswegen ist man eben auf diese Sondertop-Variante ausgewichen. Das ist so, wie wenn man mit dem einen Konto nicht mehr weiterkommt, dann macht man einfach ein neues auf. Das ist eher eine juristische Frage, ob man das macht. Und natürlich auch eine politische Frage. Denn der Grund, warum man an die Schuldenbremse bisher nicht rangegangen ist, war, nicht so sehr, dass man dann glaubte, man würde sich hemmungslos in die Verschuldung stürzen, weil eine Reform der Schuldenbremse würde ja bedeuten, dass die Schuldenbremse hinterher immer noch da ist, halt nur anders. Aber man hatte Angst, dass in diesem Anders eben Dinge eingebaut würden, wo am Ende dann doch eine unbegrenzte Verschuldung rauskam. Das war der Grund, warum man an die Schuldenbremse bisher nicht rangegangen ist, sondern das Ganze mit Sondervermögen gemacht hat. Und da sind wir jetzt wieder, beziehungsweise was wir jetzt bekommen, ist eben beides. Ja, wir bekommen eine Reform der Schuldenbremse und neue Sondervermögen. Also das ist auch bezeichnend für diese Republik. Wir machen immer alles. Ja, wenn ich gleich deine nächste Frage vorwegnehme, was bedeutet das jetzt? Dann machen wir es ganz kurz, weil man natürlich da ganz lange drüber reden kann. Also drei Dinge sind wichtig bei dieser ganzen Überlegung jetzt über mehr Geld in Deutschland. Und was heißt das? Also erstens, du hast es schon gesagt, es wird einen Impuls geben für die Konjunktur. Dessen kann man sich gar nicht erwehren bei diesen Volumina. Es geht um 500 Milliarden in der Infrastruktur. Das muss man allerdings natürlich wie immer in der Politik runterrechnen auf die Zeiträume. Wir sind hier im Bereich von 10 Jahren. Runtergerechnet aufs Jahr sind das 50 Milliarden. Verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt ist das gut 1%. Das ist also jetzt nicht so überwältigend viel, wie das bei diesem Wort 500 Milliarden oder 800 Milliarden so erscheint. Aber 1% vom Bruttoinlandsprodukt zusätzliche Ausgaben wird sich in den Zahlen zeigen. Das heißt also, das Bruttoinlandsprodukt wird dann hochgehen. Jetzt darf man natürlich einen Fehler nicht machen und denken, dass das jedes Jahr jetzt 1% mehr Wachstum bedeutet. Das ist nicht der Fall. Sondern, ganz eindeutig, kann man auch nachvollziehen, gesunden Menschenverstand, wenn der Staat einmalig in einem Jahr 50 Milliarden mehr ausgibt, dann wird idealerweise 50 Milliarden Bruttoinlandsprodukt mehr erzeugt. Ist nicht ganz so einfach, aber nehmen wir mal an, das geht so. Wenn er das im nächsten Jahr dann nicht mehr machen würde, dann würde das Bruttoinlandsprodukt ja wieder sinken um 50 Milliarden und man hätte negatives Wachstum. Also im Jahr 2 und 3 und 4 und 5 die gleiche Summe mehr ausgegeben, bedeutet dann für das Bruttoinlandsprodukt kein Wachstum mehr. Das heißt also, es ist eine einmalige Steigerung des Bruttoinlandsprodukts oder in der Praxis sieht das so aus, dass diese Steigerung ja nicht in einem Jahr kommt, sondern diese Ausgaben, die da geplant sind, die werden ja über die nächsten 1, 2, 3 Jahre erst anlaufen und böse Zungen behaupten, dass so viel Geld wie ein Infrastrukturfonds, selbst 50 Milliarden im Jahr da sind, in der Verwaltung gar nicht verbuddelt werden können, weil wir zu langsam sind, weil die Strukturen da gar nicht für da sind, geschweige denn dann der Tiefbau, der im Gegensatz zur gesamten Bauwirtschaft nämlich gut ausgelastet ist, nicht ausreichend Kapazitäten hat, das umzusetzen. Also das muss man alles sehen. Und insofern bleibt von diesem 500 Milliarden dann, wenn man die Wachstumswirkung sich anschaut und auf 2, 3 Jahre verteilt, ein Impuls von 2, 3 Zehnteln fürs Bruttoinlandsprodukt übrig. Jetzt nehmen wir das Gleiche nochmal an für die Verteidigungsausgaben, die ja auch um 1 Prozentpunkt vom BIP steigen sollen. Auch wieder gestreckt über mehrere Jahre. Dann kommen dann nochmal 3 Zehntel dazu und dann ist man so im Bereich von 0,5% an Steigerung im Jahr 2026, im nächsten Jahr. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben 0,5 Prozentpunkt unsere Konjunkturprognose fürs nächste Jahr erhöht. Für dieses Jahr wird da kaum was übrig bleiben. Und dann in 2027 wird das Ganze auch wieder abebben. Wenn eben diese Programme keine weiteren Anstoßeffekte haben. Das ist eigentlich das Ziel. Der Staat, also zumindest konjunkturell und von der Infrastruktur betrachtet, soll der Staat ja einen Impuls geben. Und das soll sich dann über die Wirtschaft fortpflanzen. Es soll eine Aufwärtsspirale geben. Es sollen die Erwartungen sich verbessern und die Unternehmen sollen zusätzlich zu dem Geld, was der Staat ausgibt, eigene Investitionen machen, weil sie denken, die Konjunktur läuft ab jetzt viel besser und in Deutschland tut sich was. Das wiederum wird aber nur dann passieren, wenn über das Geld hinaus eben weitere Reformen passieren. Und davon ist bisher herzlich wenig zu hören. Im Gegenteil, wir haben einen Verdacht, dass Gelder, die bisher schon als Investitionen eingeplant waren im Staatshaushalt, nun in das Sondervermögen, die Vorhaben in das Sondervermögen geschoben werden, damit man im normalen Haushalt halt mehr Geld hat für konsumtive Ausgaben Und um diesen Verdacht zu erhärten, sind ja auch in den Sondierungen schon solche konsumtiven Themen beschlossen worden. Da geht es um eine weitere Erhöhung der Rente in den nächsten Jahren, obwohl es genau umgekehrt sein müsste. Das Geld reicht hinten und vorne nicht bei der Rente. Da geht es um die anderen Themen, die wir Klientelpolitik eben auch schon genannt bekommen haben, ob das der Agrardiesel ist oder die Gastronomie mit den Mehrwertsteuern. Das sind konsumtive Aufgaben und die tragen nicht dazu bei, dass die Wirtschaft denkt, jetzt geht's los, jetzt verändert sich was in Deutschland. Und es ist ja noch nicht abgeschlossen, das Kapitel für die Bildung einer neuen Regierung. Wir müssen natürlich jetzt fair sein und sehen, was steht im Koalitionsvertrag drin. Aber wenn es hierbei bleibt, dann sind zumindest die konjunkturellen Auswirkungen von dieser Sache her dann eher in der Gefahr, so ein Strohfeuer zu sein. 2-3 Jahre geht es ein bisschen besser und dann ebbt es wieder ab. Trotzdem, es bewegt sich was in Deutschland und das sollten wir auch anerkennen. Und wie gesagt, die Chancen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland sich jetzt auch noch nachhaltig ändern durch neue Themen, die jetzt erst aufkommen werden, ist auch noch vorhanden. Das heißt also, die Chancen sind immer noch da. Und das sieht man eben auch ja an den Aktienmärkten. Das ist vollkommen berechtigt, was hier passiert, dass die Investoren wieder zurückkommen nach Europa und auch nach Deutschland, weil das Potenzial ist groß. Die bisherige, das Image der deutschen Wirtschaft, der deutschen Unternehmen ist mies, zumindest allen diejenigen, die außerhalb des DAX sind. Und diese Kombination bedeutet, dass wenn das Potenzial ausgeschöpft wird, das heißt also, wenn sich nur etwas zum Guten wendet, dann gibt es eben Kurspotenziale und die werden jetzt schon teilweise gehoben. Insofern ist das alles ganz logisch, was wir da erleben.
Trotzdem, wir reden über 900 Milliarden. Das ist wahnsinnig viel. Das ist eine Größenordnung von Investitionssumme, die ich so in Deutschland, weiß ich nicht, noch nie in Kombination gehört habe. Also fast 1 Billion Euro ist ein wahnsinniges Investment, was da getätigt wird. Und da fragen sich natürlich schon viele Menschen, woher kommt das Geld überhaupt? Wie kriegen wir das überhaupt? Das liegt ja nicht irgendwo rum und wir haben es vergessen, sondern das muss ja irgendwo herkommen. Und da geht natürlich auch der eine oder die andere schon davon aus, dass er sagt, naja gut, das werden die sich schon irgendwie vom Steuerzahler zurückholen.
Also zum einen machen die Marktteilnehmer so diese Ableitung, die ich jetzt auch gerade gemacht habe, verteilen das Geld eben realistisch, weil
es muss ja auch abgerufen werden. Es sind ja meistens Töpfe, die bereitgestellt werden. Das Geld ist ja nicht liegt ja nicht in Euroscheinen irgendwo rum.
Also zur Ehrlichkeit gehört eben, dass man auch langfristig ankündigt, was man machen will. Dann sind es halt 500 Milliarden. Das ist übrigens auch ein guter Ankündigungseffekt, denn wenn alle Leute beeindruckt sind darüber, was jetzt hier in Deutschland ausgegeben wird, dann ist natürlich der Effekt auf die Erwartungen, die positivere Erwartungen, ist natürlich umso größer. Aber diejenigen, die halt Profis sind, die rechnen das halt um in realistische Größen, habe ich gerade gemacht, also runterbrechen auf das Jahr und auch auf in Relation setzen zum Bruttoinlandsprodukt und sich die Strukturen anschauen. Und dann kommt man eben zu diesen doch geringeren Zahlen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist ausreichend viel, um eben Impulse auszulösen und auch Chancen wahrzunehmen, wenn man es eben noch ergänzt durch Reformen, die eigentlich gar nichts kosten, sondern die eben einfach nur diesen Mehltau von der deutschen Wirtschaft nimmt, wo man sich ja gar nicht mehr bewegen kann, wie man eingesponnen ist in Bürokratie, Regulierungen und Unlust, irgendwas überhaupt anzupacken. Das ist eben doch das, was fehlt. Wo kommt das Geld her? Natürlich wird es am Kapitalmarkt aufgenommen. Und es ist auch eine Wirkung ganz eindeutig zu beobachten, denn am Kapitalmarkt zählt man dann wirklich eher alles zusammen, das ist richtig. Der Kapitalmarkt guckt eben jeden Tag auf den 10-Jahres-Zeitraum, teilweise sogar auf den 30-Jahres-Zeitraum. Und da wird natürlich schon das Ganze in den Blick genommen. Und da sagt man dann schon, oh ja, 500 Milliarden oder 800 Milliarden, je nachdem, wie viel eben dann auch abgerufen wird. Und das ist schon eine Größe, die hatten wir bisher nicht eingeplant in unseren Erwartungen über die Anleiheemission des deutschen Staates. Das kommt ja jetzt obendrauf. Und dementsprechend hat ja der Anleihemarkt auch reagiert. Die Zinsen steigen dann an. Dann müssen die Anleger eben mehr bekommen, damit sie diese neuen Pläne des deutschen Staates für mehr Geld eben auch befriedigen. Und genau das ist passiert. Die Staatsanleihenrenditen sind um 50 Basispunkte angestiegen in der Spitze, also ein halbes Prozentpunkt. Das hat es noch nicht gegeben. Das zeigt dann schon, dass eben, wie du sagst, dieses Programm in seiner Gesamtheit schon außergewöhnlich ist. Das ist der Fall. Diese 50 Basispunkte sind aber eher eine Prämie dafür, dass die, nicht, dass die Kapitalmärkte denken, oh, der deutsche Staat geht pleite und deswegen muss ich ein bisschen mehr Rendite haben, um dafür vorzusorgen, sozusagen eine Risikoprämie. Das ist es nicht. Das ist nicht der Grund für den Anstieg, sondern der Grund für den Anstieg ist ein ganz anderer. Die Märkte haben zum einen ein bisschen Angst vor Inflation. Das zeigt sich dann auch in den Renditen.
Weil wir schütten ja wieder Geld in den Markt.
Genau.
Das ist wieder dieser Effekt, den wir bei Corona ja auch hatten. Ne?
Genau. Da ist die Angst, dass die Produktionskapazitäten überfordert werden und damit die Preise steigen. Da hat auch die Europäische Zentralbank schon gleich reagiert. Wir hatten gestern eine große Konferenz hier in Frankfurt, die ECB Watchers Conference. Und Frau Lagarde als Präsidentin der EZB hat ganz klar gesagt, nicht als Reaktion auf die deutschen Pläne überhaupt nicht, sondern auf diese doch sehr unsichere Welt und auf die Bestrebungen der Staaten, immer mehr Geld auszugeben, hat sie gesagt, dass was aus Zentralbank-Sicht das Wichtigste ist, ist eben bereitzustellen, das, was man bisher bereitgestellt hat, Preisstabilität. Und diese 2%-Ziele nicht anzutasten, im Gegenteil, sondern noch besonders zu betonen, dass man, egal was die Staaten machen werden, diese 2% weiter einhalten wird. Und das ist genau wesentlich, um eben diese Inflationsprämien, die sich da im Zins bilden könnten, dann eben zu minimieren. Das aber ist auch noch nicht mal der Grund, warum die Zinsen angestiegen sind, sondern der Grund ist ein anderer. Die Märkte vertrauen eigentlich dem ursprünglichen Zweck dieses Programms, nämlich in Deutschland wieder mehr Wachstum zu erzeugen. Und zu höheren Wachstumsraten gehören höhere Zinsen. Man antizipiert also den Erfolg dieses Programms darüber, dass man sagt, naja, also wenn Deutschland in den nächsten Jahren dann wieder mit 1% wächst, jedes Jahr, weil es eben Positiveffekte gibt über diese Staatsausgaben hinaus, gehören dazu auch etwas höhere Zinsen in Deutschland. Das ist ganz normal, das ist also keine Ängstlichkeit oder keine Fehlentwicklung. Das steckt dahinter und für den Anleger, für die Anlegerin, heißt das, dass selbst bei deutschen Staatsanleihen dann wieder positive Renditen nach Inflation, also positive, reale Renditen zu erwirtschaften sind. Und das ist aus Anlegersicht auch eine erfreuliche Entwicklung. Denn wir hatten ja ganz lange die Situation, dass mit Staatsanleihen nicht nur kein Geld zu verdienen war, sondern man nach Inflation Geld verloren hat. Und das ist, wenn es so kommt, dann auch wieder eine ganz leichte reale Prämie mit den Staatsanleihen zu erwirtschaften. Wobei das eben schon besonders ist, weil Staatsanleihen ja auf der anderen Seite eben auch sicher sind. Wir werden mit den mit dem Schuldenstand in Deutschland, mit der Schuldenquote dann 10 oder 15 Prozentpunkte ansteigen. Dann sind wir nicht mehr bei gut 60, sondern bei 75 oder 80%. Das ist nichts, wo die Märkte sofort die Finanzierung stoppen. Gerade bei einem so leistungsfähigen Land wie Deutschland. Es ist nicht so, dass wir mit diesen neuen Finanzierungsanforderungen pleite sind. Aber wir nutzen den Spielraum, den wir haben. Und dieser Spielraum ist nur einmal nutzbar. Wir stehen dann eben bei 80% Staatsverschuldung. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber die Möglichkeiten des Staates, dann noch was zu tun, auch was Außergewöhnliches zu tun, wenn die nächste Krise kommen sollte, Pandemie oder sonstige Themen, die sind eben dann begrenzt. Dessen muss man sich bewusst sein. Und deswegen liegt die Hauptverantwortung bei dem, was man jetzt tut, darin, das Geld weise einzusetzen, nämlich für mehr Wachstum in den nächsten 10 Jahren. Eine ungeheure Verantwortung, wenn das schief geht, dann stehen wir in 4 Jahren mit dem gleichen Problem da, dann geht das Wachstum wieder zurück, die Unlust setzt wieder ein, weil sich hier nichts bewegt hat in Deutschland. Nur, dass wir eben eine 20% höhere Verschuldung haben und noch weniger tun können. Das ist die eigentliche Bedeutung der Debatte, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und darauf sollte man achten. Nochmal, da kommt es eben darauf an, ob man zusätzlich zu der Bereitstellung von neuen Geldtöpfen auch bereit ist, jetzt mal ein paar unbequeme Reformen einzuleiten, die dann auch wirklich was bringen.
Und zählt dazu dann auch die Schuldenbremse? Weil das war ja so ein Thema, was im Wahlkampf zumindest für Friedrich Merz extrem wichtig war. Er hat schon, als er noch gar nicht Kanzlerkandidat war, immer gesagt, die Schuldenbremse, die muss stehen bleiben, da dürfen wir nicht dran rütteln, das ist wichtig, das muss so. Jetzt will er sie doch reformieren. Ist er jetzt irgendwie dann doch in der Realpolitik angekommen und hat gemerkt, ah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht es irgendwie nicht vorwärts?
Oder? Ja, ich glaube, das ist natürlich der Pragmatismus des Tages. Also jemand das Verfahren jetzt beurteilt, ganz stark vom politischen Standpunkt ab, also was man für sinnvoll ansieht. Ich würde mal sagen, wenn man es versucht, ganz objektiv zu machen, das muss natürlich mal ein Politikwissenschaftler einwerten, dann würde man schon sagen, dass der alte Bundestag, der das ja noch beschließen soll, heute ist die erste Lesung, nächste Woche soll es dann tatsächlich auch beschlossen werden mit 2/3 Mehrheit, dass dieser alte Bundestag da an Legitimation für verloren hat, ja, weil da ja eigentlich die neue Zusammensetzung schon steht. Rechtlich muss man das auch prüfen, wird auch geprüft. Das ist auch noch ein Restrisiko. Es sind schon größere Vorhaben am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Insofern muss man sich das anschauen. Aber ich denke, dass natürlich diejenigen, die die neue Regierung bilden wollen, sich die Konstellation anschauen und sehen, dass es sehr schwierig wird, eben das, was man benötigt, um Aufgaben zu erfüllen, nämlich in der Tat auch Geld, ich sage bewusst auch Geld, weil es eben noch andere Dinge gibt, die man machen sollte, dass das dann schwierig wird. Es gibt dann Leute, die so Mittelweg propagieren, die sagen, also Verteidigung muss jetzt sein und das kriegt man im neuen Bundestag erst recht nicht durch. Deswegen macht man Sondervermögen jetzt noch, aber die Infrastruktur sollte man zur Abstimmung stellen mit dem neuen Bundestag. Das sind jetzt wirklich politische Taktikfragen. Da will ich mich nicht weiter zu äußern, aber ich denke, du hast gefragt, wo kommt das jetzt her? Ich denke, es ist wirklich der Pragmatismus, in den nächsten 4 Jahren irgendwas bewegen zu wollen und dann sich die Möglichkeiten zu schaffen, das auch zu können.
Bewegen tun sich auch die deutschen Automobilbauer, allerdings in nicht so eine schöne Richtung. Die sind ja schon ein paar Wochen, Monate ein Problem oder es zeichnet sich da schon eine Problematik ab. Die verlieren derzeit massiv an Wert, die Aktien. Es gab einen Gewinneinbruch bei VW, auch bei Porsche gab es einen Gewinneinbruch. Ist das schon vielleicht der Nokia-Moment der deutschen Automobilindustrie? Muss man schon sagen, oh, jetzt wird es gefährlich oder müssen wir uns noch nicht so viel Sorgen machen? Wie ist da eure Einschätzung der Branche?
Nein, also das, was jetzt gewinnmäßig passiert, das ist erwartet worden. Also wenn man sich die KGVs anschaut von den gesamten Automobilfirmen im DAX, die sind ja untertiefst und das bedeutet eben, dass man mit diesen Rückgängen rechnet und allgemein eben diese Unsicherheit der Zukunft auf den Weltmärkten da schon eingepreist hat. Das ist also nichts Neues. Man könnte auch auf dem Standpunkt stehen, dass die Kapazitäten, die in der Automobilindustrie abgebaut werden, weil es die neuen mächtigen Konkurrenten gibt, dass die durchaus aufgefangen werden in Deutschland. Die, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die Rüstungsindustrie eben stärker wird, dann ist da etwas Substitution möglich. Also dann können da auch Kapazitäten hinverschoben werden. Allerdings ist die Automobilbranche natürlich ungleich größer. Die Rüstungsindustrie wird nicht alles das aufnehmen können, was die Automobilindustrie unter Umständen abbaut. Oder wenn sie ganz abgebaut würde, liegen doch Dimensionen dazwischen. Ich glaube aber eher, es ist hier auch eine Frage von, wie bei vielen Dingen, die sich da reinschleicht, von auch eher geopolitischer Selbstständigkeit, ob man die Automobilindustrie eben abgeben möchte. Das würde ich eben auch nochmal ganz sorgfältig mir anschauen. Und das ist auch jetzt nicht das Thema, weil die Automobilindustrie in Deutschland wird natürlich auch weiterhin in absehbarer Zeit einen ganz wichtigen Stellung haben, auch in den Weltmärkten. Aber es ist eben nicht mehr die Dominanz, die da gewesen ist. Und was diese ganzen geopolitischen Themen angeht, da würde ich vor allen Dingen den Weg einschlagen, den die Kommission als handelspolitisch verantwortlich in Europa ja auch einschlägt. Märkte, die durch diese chinesische Strategie verloren gehen, sollte man nicht verloren gehen lassen. Die Strategie liegt ja darin, eine chinesische Dominanz aufzubauen über massive Subventionierung. Und das sollte man eben nicht zulassen.
Generell ging es ja an den Aktienbörsen weltweit ziemlich zur Sache in den letzten Tagen. Also es war so ein bisschen auf und ab, aber generell war natürlich schon von Kursrutsch die Rede, von scharfer Korrektur, von Kursgewitter. Das alles waren so Worte aus den Schlagzeilen der letzten Tage eigentlich. Und vieles hängt ja da auch an diesem erratischen Kurs, den wir aus den USA sehen. Also da werden Strafzölle verhängt. Das wird dann unmittelbar am nächsten Tag wieder zurückgenommen oder gar nicht erst in richtige Kraft gesetzt. Es werden Militärhilfen gestrichen, dann werden sie doch nicht mehr gestrichen. Und zu guter Letzt hat Donald Trump auch gesagt, ja, es ist jetzt eine schwierige Phase und wir werden vielleicht auch eine Rezession sehen. Also er hat ja damit unglaublich viel Unruhe in die Märkte eigentlich reingebracht. Und ja, Unsicherheit, das haben wir jetzt hier im Podcast ja schon mehrfach gehört, ist eigentlich das, was Gift ist für die Märkte. Denn Unsicherheit gipfelt dann darin, dass die Leute sich vielleicht von ihren Aktienpaketen trennen und dementsprechend dann auch die Börsen entsprechend runtergehen. Was ist los in den USA abseits der Schlagzeilen? Ist die Zeit des volkswirtschaftlichen Überraschungsstars, Shootingstars vielleicht schon vorbei? Weil wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich ein sehr positives Bild immer gehabt, wirtschaftlich von den USA.
Ja, an der Stelle muss man mal sagen, ist Trump einfach erwartungstreu. Er macht, was er angekündigt hat. Und das macht er auf eine Weise, wo man sagen muss, das ist jetzt auch nicht überraschend. Also dieses erratische Hin und Her, das ist seine Natur. Er kommt aus der kaufmännischen Ecke und gerade am Immobilienmarkt geht es ja noch mal besonders mit besonderen Regeln zu. Und dieses Verhandlungsmuster, die übersetzt er in die Politik, dass das vielleicht nicht ganz angemessen ist und vor allen Dingen den Märkten nicht schmeckt, das ist ihm egal. Und das ist, glaube ich, das große Stichwort, egal. Es ist so, dass sich die volkswirtschaftlichen Indikatoren, die Makroindikatoren in den USA eintrüben. Das geht los mit dem Sentiment, das heißt also mit der Stimmung bei Konsumenten und auch bei Unternehmen. Und man das durchaus eben auf diese Verunsicherung zurückführen kann, gerade eben was das Thema Zölle angeht. Er spielt da wirklich mit größeren Sprengsätzen für die Weltwirtschaft in dem Sinne, dass er Größenordnungen erreicht, ja, dieses Thema 25% gegen Mexiko, gegen Kanada, reziproke Zölle gegen Europa, da kommen dann auch schnell die 25% ins Spiel. Zweimal Anhebung der Zölle gegenüber China. Das resultiert mittlerweile darin, wenn das tatsächlich umgesetzt würde, dass wir beim effektiven Außenzoll der USA, das heißt also dem durchschnittlichen Zoll auf alles, alle Handelspartner der Vereinigten Staaten, wieder da sind, wo wir zu Beginn der 30er Jahre im 20. Jahrhundert waren, kurz vor der großen Weltwirtschaftskrise, wo eine außergewöhnliche Abschottungstendenz eben zur Beschleunigung der Krise beigetragen hat. Also das sind Größenordnungen, in der jetzt eintritt, wo Unternehmen sagen, das ist zumindest vorübergehend schädlich. Die Frage ist halt nur, wie reagiert Trump jetzt darauf, wo eben die Märkte sich jetzt eintrüben. Wir haben die US-Wirtschaft in diesem Monat runtergenommen um ein halbes Prozentpunkt, knapp ein halbes Prozentpunkt, von 2 auf 1,8. Die Märkte nehmen es vorweg, die Aktienmärkte, auch bei den Zinsen kommen jetzt so die ersten Zinssenkungserwartungen für die Fed wieder in die Erwartungen für dieses Jahr rein. Die große Frage ist, was macht der große Präsident daraus? Aus einer Rezession, die schon seinen Namen trägt, die noch gar nicht da ist, aber schon seinen Namen trägt, nämlich Trump-Session. Das ist ja das Wort an den Märkten zurzeit. Und da passiert jetzt was, wo viele ihren Eindruck von Donald Trump korrigieren müssen, weil es war ja am Anfang schon immer die Frage, ist Trump jemand, der die Zölle einsetzt, um von den Ländern irgendetwas zu erhandeln, ja, irgendwelche Forderungen erfüllt zu bekommen? Oder ist es jemand, der mit den Zöllen eben tatsächlich eine wirtschaftspolitische Philosophie verbindet? Und am Anfang neigte man der ersten Interpretation zu. Mehr und mehr kommt man zum Ergebnis, dass die ganze Regierung, nicht nur er, sondern auch viele Leute dahinter, eben sagen, nein, Zölle haben noch ein anderes Ziel, als nur andere Länder zu irgendwas zu erpressen, sondern sie haben, sind eigentlich ein Pfeiler unserer Wirtschaftspolitik. Insbesondere bringen sie halt Einnahmen. Das ist ja das Problem. Der amerikanische Staat hat zu wenig Geld. Da teilt er das Schicksal mit zu vielen anderen Staaten. Aber was bei den Amerikanern ja besonders ist, sie sind nicht in der Lage, die sich dieses Geld über die Steuern zu holen. Amerika hat eine lächerlich niedrige Steuerquote. Aber es ist halt wie bei uns beispielsweise die Reformen im Sozialsystem sind in Amerika die Reformen bei diesen extrem niedrigen Steuern nicht denkbar, weil das Wahlpublikum nicht mitmacht. Im Gegenteil, die Steuern werden immer weiter gesenkt. Und das erhöht die Finanzknappheit noch. Und diese neue Administration, Trump kommt eben auf die Idee, dann machen wir es halt über die Zölle. Dann holen wir uns das Geld über die Zölle. Vermeintlich, weil das ja die Ausländer zahlen. Ja, das sind ja Steuern, die wir dann von den Ausländern kassieren. Die Wirkungen von Zöllen sind nun mal leider so, dass eben das Inland kräftig mitbezahlt. Das heißt also, es ist eine andere Form der Gelderhebung im eigenen Land. Und zwar eine sehr umständliche, muss man sagen. Zölle sind wirklich sehr, sehr schwierig zu kontrollieren in ihren Wirkungen. Aber das ist das Programm anscheinend dieser Regierung. Und deswegen muss man sich eben darauf einstellen, dass er auch diese Wirkungen, die das jetzt hat, einfach hinnimmt und sich sagt, naja, lieber eine Rezession am Anfang meiner Amtszeit als dann hinterher. Dann wird es wieder besser. Und dann kommen alle ausländischen Firmen und produzieren bei uns, weil sie die Zollmauer eben überspringen wollen. Und dann kann ich in 3 Jahren sagen, seht mal, ich habe die US-amerikanische Wirtschaft wieder aufgebaut. Das ist so das Drehbuch, was man annehmen kann, was in den Hinterköpfen ist. Nur heißt das nicht, dass die amerikanische Wirtschaft jetzt in die Rezession geht. Aber es heißt zumindest, dass die Toleranz von Trump gegenüber dem, was sich da jetzt zusammenbraut, eben anscheinend größer ist, als das viele erhofft haben, die gesagt haben, naja, wenn der Aktienmarkt mal um 5% korrigiert, dann rudert der schon wieder zurück. Das wird wahrscheinlich so nicht sein.
Ja, auf der geopolitischen Seite oder auf der anderen Seite der Welt sozusagen, könnte man ja fast sagen, da scheint es zumindest ein bisschen Entspannung zu geben. Es gab jetzt erste Gespräche zwischen USA und Ukraine zum Thema Waffenstillstand. Von der russischen Seite fehlt da momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme noch irgendwie eine Rückmeldung dazu, wie die das finden. Aber da könnte es ja zumindest ein bisschen Entlastung geben, was wahrscheinlich auch die Märkte wieder ein bisschen, ja, also die Lösung dieses geopolitischen Punkt würde die Märkte wahrscheinlich doch wieder ein bisschen entlasten und vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht auch doch wieder ein bisschen Fantasie reinbringen, dass da vielleicht doch ein Frieden machbar ist.
Ja, das die Hoffnungen haben wir sicherlich alle und wir wissen nicht, wie berechtigt die sind. Aber von der wirtschaftlichen und Marktseite her wird es, glaube ich, kaum Änderungen bringen. Ich kann mir vorstellen, dass auf die Meldung von tatsächlich ernsthaften Friedensperspektiven die Märkte erstmal hochgehen. Aber das wird eine typische politische Bewegung sein. Das wird nicht anhalten. Denn die Lage wird ja bleiben. Und man wird jetzt mit den Themen Rüstung genauso weitermachen wie vorher. Es wird keine substanziellen Aufhebungen von Sanktionen geben. Es wird auch nicht wieder die Energiewelt von vorher mit Russland hergestellt werden. Das wird alles nicht passieren. Insofern glaube ich nicht, dass das eine Änderung bringt. Wir kriegen dann, wenn der Frieden als dauerhaft angesehen oder zumindest halbwegs dauerhaft angesehen wird, erstmal das Thema Wiederaufbau der Ukraine. Da wird sehr viel Geld mobilisiert werden. Das wird auch gewisse Anstoßeffekte haben von der Industrie hier. Ich fürchte, dass die Amerikaner dann auch ganz schnell wieder da sind, die Firmen. Aber das zahlt eigentlich nur auf die Themen ein, die wir ja schon besprochen haben. Das heißt also, der Staat braucht noch mehr Geld. Und die Kapazitäten werden noch mehr ausgelastet, gerade in diesen Themen Infrastruktur, weil das ist ja das, was dann auch im Vordergrund steht. Also von den Themen, über die wir reden, denke ich, wird da der Fortschritt an der Seite, so sehnlichst man ihn erhoffen muss und möchte, im Interesse der Menschen, von der ökonomischen Seite eben wenig Änderung bringen.
Kann man sich natürlich fragen, in dieser Zeit, in der so viel Unsicherheit drin ist, in den Märkten, aber auch politisch natürlich ein bisschen Destabilisierung vielleicht stattgefunden hat. Wir haben geopolitische Konflikte, die noch schwelen und laufen. Was heißt das aber jetzt für mich und meine Geldanlage? Das ist ja auch das Entscheidende. Also gerade jetzt als langfristiger Anleger oder Anlegerin muss ich mich natürlich fragen, was mache ich jetzt?
Ja, ich glaube, das sagt sich so einfach, aber da ist schon was dran, also sich jetzt nicht irre machen lassen über diese Ungeheuerlichkeit. Es gibt riesige Umorientierungen in der Politik, das ist innenpolitisch, gesellschaftspolitisch und auch geopolitisch. Da sind die Historiker ja nicht müde, darauf hinzuweisen, was hier wirklich für Zeitenwenden geschehen. Aber immer muss man die Spiegelung auf die Wirtschaft machen und da fallen diese großen Dinge ganz anders aus. Viele Dinge werden kleiner. zum Beispiel, dass es weiterhin einen Weltkapitalmarkt geben wird, den man anders betrachten muss. Also, was passiert jetzt schon, ist, dass die Schwankungen, die Kursschwankungen einfach groß sind. Viele Dinge kriegt man gar nicht so täglich um die Ohren gehauen, aber was am Anleihenmarkt da an Kursschwankungen ist, ist ungewöhnlich. Das ist, liegt eben daran, dass sich die Perspektiven für große Summen eben von heute auf morgen ändern. Aber wir müssen die Trends uns anschauen und da sehen wir selbst am Anleihenmarkt das, was ich vorhin eben bemerkte, dass wir eher wieder einen realen Zins haben. Man muss also durch diese Schwankungen durchschauen auf diese größeren Trends und das meine ich dann eben auch mit sich nicht irre machen lassen von jeder Meldung. An den Aktienmärkten ist es ähnlich. Unternehmen werden mit dieser neuen Zollwelt umgehen müssen und sie werden das auch können. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass wir höhere Zölle bekommen, dauerhaft, dann werden Unternehmen sich innerhalb von 5 Jahren, erst recht 10 Jahren, an diese Welt anpassen und versuchen, ihr gegenwärtiges Gewinnniveau nicht nur zu halten, sondern zu steigern. Das ist eine ganz andere Aufstellung für ein Unternehmen, wenn es tatsächlich Fabriken in Amerika baut. Aber dann wird eben diese Investition getätigt. Die Kostennachteile, die man hat, weil man es ja vorher woanders gemacht hat, die müssen natürlich verdrückt werden. Da wird man dann sehen, dass man die Produktivität steigert über automatische Produktionsanlagen. Das ist auch das Problem, was Trump haben wird, wenn er sagt, bei uns kommen Fabriken an, aber da werden kaum noch Leute arbeiten. Das aber nur als Nebenbemerkung. Aus Sicht des Aktionärs ist weiterhin die Aufgabe der Unternehmen, aus den bestehenden Bedingungen eben die größte Rendite zu erzielen. Und das machen Unternehmen. Es sind Optimierungsmaschinen. Es ist immer schwierig, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, vom System A zum System B zu kommen. In der Zeit gibt es dann eben Schwierigkeiten und da gibt es dann auch mal Ängste und auch mal Kurseinbrüche. Aber jetzt zu glauben, dass die ganze Welt untergeht, ist nicht richtig. Ich glaube, was es bedeutet, ist, dass man vielleicht kurzfristig mal Branchenentwicklungen versuchen muss abzugreifen oder auch mal ein bisschen Timing zu machen. Aber wie gesagt, das ist das, was eben die Profis eben ja auch tun. Und ich würde sagen, das ist das sogenannte aktive Management von Portfolien, das gewinnt dann in solchen Zeiten an Bedeutung, wo man dann wirklich mal sagt, wie heiß ist denn die Luft in den großen Technologieunternehmen? Gehen wir da mal ein bisschen auf Untergewichten, weil wir haben die Befürchtung, dass es da rausgeht, wie das jetzt auch der Fall ist. Also es passiert viel, das sorgt für Volatilität. Aber dass die Märkte, die Aktienmärkte und die Zinsmärkte weiterhin in der Lage sind, das zu tun, was sie bisher getan haben, nämlich mehr Rendite zu erwirtschaften als die Bankeinlage, die Spareinlage, das bleibt unserer Meinung nach weiterhin bestehen. Und deswegen ist diese Bewegung, die wir erleben, hin zu den Sachwerten, das geht ja hin bis zu Gold, da sind viele Leute dabei, die wirklich Angst haben um alles, ja, das ist übertrieben, aber ist es eben auch Teil der jetzigen Welt. Aber diese Bewegung hin zu Sachwerten, die ist geht unserer Meinung nach weiter und ist auch durchaus berechtigt.
Jetzt wollte ich gerne mit einer letzten positiven Nachricht enden in dem Podcast. Wir sind jetzt schon sehr lang geworden und ich glaube, das Problem ist, dass wir hier ein Thema anschneiden würden, was nochmal ein bisschen Erklärung bedarf. Ich habe nämlich gelesen, dass die Reallöhne in Deutschland so stark gestiegen sind wie lange nicht mehr. Nun ist die Frage, merkt man das tatsächlich im Portemonnaie oder ist das nur so eine statistische Zahl wieder?
Man kann es im Portemonnaie errechnen. Ob man es merkt im psychologischen Sinne, ist eine zweite Frage.
Weil das ist ja oftmals das Hauptproblem, genau. Ne? Dass genau. Man da gar nicht das Gefühl hat, man hat mehr Geld im Geldbeutel oder auf dem Konto, obwohl es die Statistik sagt.
Ja, also was passiert, wir holen in den Tarifverhandlungen und in den Lohnabschlüssen das nach, was in der Inflation passiert ist. Das ist normal, von der Inflation wird man überrascht und von dieser Inflation vor 3 Jahren wurden wir also noch mehr überrascht als von aller sonstigen Inflation. Und dann wird halt reagiert und diese Reaktionszeit, die braucht halt eben auch 2-3 Jahre, ja, bis man diese Kaufkraftverluste wieder ausgleicht. Und wir sind immer noch in diesem Prozess und das führt dann eben dazu, dass eben jetzt immer noch höhere Lohnabschlüsse, nicht mehr ganz so hoch wie vor 1-2 Jahren, passieren. Aber die Inflation ja eben schon wieder da ist, wo sie eigentlich hingehört, nämlich bei rund 2%.
Also man könnte auch sagen, die Löhne holen langsam wieder auf.
Genau.
Und dadurch haben wir eine Reallohnsteigerung.
Genau. Dass die Menschen immer noch vorsichtig sind mit dem Geld ausgeben, weil sie eben immer noch den Schock dieser Preissteigerung im Hinterkopf haben und immer noch sehen in den Restaurants und in den Geschäften, dass die Preise immer noch so teuer sind, dass es halt nicht runtergeht. Das liegt in der Natur der Sache. Die Leute hoffen, dass die Preise wieder zurückgehen. Das wird nicht passieren. Aber der Ausgleich der Kaufkraft kommt eben über die Einkommensseite. Nur ist das was man eben erst wirklich erfahren muss. Das heißt, man muss mal ein Jahr lang mit seinen etwas höheren Einkommen jetzt leben und dem höheren Preisniveau und muss halt am Ende des Jahres sehen, was bleibt übrig? Kann ich mal wieder ins Restaurant gehen oder nicht? Wie ist eigentlich mein Spielraum? Daran muss man sich gewöhnen. Das hat viel mit Psychologie zu tun. Meine Vorhersage ist, dass das passieren wird, dass es ein neues Gleichgewicht gibt von Kaufmöglichkeiten und Wohlstandseindrücken, die man selbst über seine eigenen Finanzen hat und dem, was eben jetzt tatsächlich auch objektiv passiert. Und das bedeutet, dass eben die Realeinkommen jetzt wieder gestiegen sind, auf den Stand von vor der Inflation sogar schon höher sind und sich damit eben dann die Ausgabebereitschaft auch langsam wieder einstellt. Das bedeutet, dass die überdurchschnittlich hohe Sparquote dann eben auch zurückgeht. Und das ist natürlich dann für alles diejenigen, die im Handel und bei Konsumgütern tätig sind, gut. Da kommt dann wieder ein bisschen mehr Normalität rein.
Dann würde ich sagen, machen wir für heute mal einen Knopf dran an unserem Podcast. Fast eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt über Wirtschaft, Märkte, Politik.
Und die Hälfte davon ist schon wieder entwertet heute Nachmittag.
Ich befürchte es auch. Deswegen werde ich auch heute wahrscheinlich ein bisschen früher rausgehen mit dem Podcast als sonst, damit wir, wie man so schön sagt, vor die Welle kommen und nicht davon überrannt werden. Denn dieser Tage ist es wirklich nicht nur an den Märkten volatil, sondern auch die Nachrichtenlage ist so volatil, dass man da manchmal gar nicht sicher sein kann, ist das, was ich vor 2 Stunden gesagt habe, überhaupt noch aktuell. Ja. Ulrich, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung, für den Blick auf die Dinge. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Abonnieren, fürs regelmäßig dranbleiben hier bei uns. Und wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns gerne mal an podcast@deka.de oder kommentieren Sie in einem der Social-Media-Kanäle. Da kriegen wir das dann auch mit. Vielen Dank an alle und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.